Radio 1.
Am frühen Dienstagmorgen zerrissen zahlreiche Explosionen den Himmel über Kiew. 18 russische Raketen wurden nach ukrainischen Angaben von der eigenen Luftabwehr abgefangen, darunter auch vermeintlich unbesiegbare russische Überschallraketen vom Typ Kinschal. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von einem, ich zitiere, heftigsten Angriff seit Beginn des Krieges. Am gleichen Tag traf in Kiew seltener Besuch ein, Li Hui, Sonderbeauftragter der Volksrepublik China, soll im Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, vermitteln. Und bemerkenswert angesichts von Chinas offener Parteinahme für den Aggressor Russland. Und welches Signal damit von dieser Europareise des Sonderbeauftragten ausgeht, das wollen wir besprechen mit Claudia Wessling, Expertin für europäisch-chinesische Beziehungen am Mercator-Institut für China-Studien. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Wessling. Hallo.
Guten Tag, Herr Wiesbeck. Hallo.
Man hätte ja eigentlich annehmen können, dass ausgerechnet an dem Tag jedenfalls Kiew nicht angegriffen wird. Ist das Zufall oder ist das quasi ein korrelativer und kein kausaler Zusammenhang? Also in Anführung Zufall.
Das ist natürlich sehr schwer zu sagen, aber es war natürlich jetzt keine besonders tolle Herausforderung, tolle Bedingung für Li Hui, da ausgerechnet bei Unterraketenangriffen seinen Vermittlungsversuch zu starten. Dementsprechend war aber ja dann auch das Ergebnis, ne? Als er sich dann geäußert hat nach den ersten Gesprächen, hat er nur gesagt, es gibt kein Allheilmittel in diesem Konflikt. Wohlgemerkt wieder mal nur von Konflikt gesprochen. China weigert sich ja, diesen ganzen Krieg eben als das zu bezeichnen, was er ist. Ja, und so war dann diese Vermittlungsaktion sicherlich nicht mehr als nur ein erster Schritt.
Lässt sich denn eigentlich aus Ihrer Sicht diese Perspektive substanziell mit irgendwas untermauern oder ist das quasi nur eine politische Haltung, weil andernfalls würde es mir persönlich als China nichts nutzen?
Naja, also es ist sicherlich von chinesischer Seite ein wichtiges Motiv, so eine Aktion überhaupt zu starten, ist ein Signal an die EU zu senden. Es gab ja in letzter Zeit verschiedenste Besuche von ranghohen EU-Politikern in China. Chinesische Kollegen waren auch hier und es wurde, glaube ich, immer wieder einfach die Forderung geäußert, hallo, wenn ihr sagt, ihr wollt hier vermitteln in dem Krieg, dann macht das doch bitte auch mal. Und dann gab es ja als ersten Schritt das Telefonat von Xi Jinping mit Zelensky und jetzt diese Sondermission von Li Hui, einem altgedienten Diplomaten, der lange in Russland war, ist jetzt halt der zweite Schritt.
Wie kann ich mir eigentlich die Inhalte solcher Gespräche stattfinden? Denken Sie darüber nach, möglicherweise doch Friedensverhandlungen zu führen? Nein, okay, dann vielen herzlichen Dank, dass Sie mich empfangen haben. Ende, dann Pressekonferenz. Also was wird da besprochen?
Ich bin leider bei sowas auch nicht dabei, aber ich vermute, dass das schon relativ auf der Oberfläche stattfindet. Also man kann das auch so ein bisschen lesen an den Aussagen der ukrainischen Seite. Der Außenminister hat dann hinterher nur noch mal betont, die Ukraine werde keine Vorschläge akzeptieren, die den Verlust ihrer Territorien oder das Einfrieren des Konflikts vorsehen. Und das ist nun genauso ein Punkt, wo China zwar auf der Oberfläche immer sagt, wir respektieren die Souveränität von Staaten und erwarten auch, dass andere das tun. Aber gleichzeitig hat China ja nie sich dazu geäußert, was das eigentlich heißt, dass russische Soldaten auf ukrainisches Territorium einmarschieren. Und so kann man sich hier vorstellen, dass Herr Li und der ukrainische Außenminister da nicht besonders in die Tiefe gegangen sind.
Kiew ist ja nicht die einzige Station des Sonderbeauftragten. Anschließend soll es noch nach Warschau, Berlin, Paris, Brüssel und Moskau gehen. Was ist das Programm dieser Reise? Mehr oder weniger, während man quasi sehr genau beobachtet, wie die westliche Welt sich angesichts beispielsweise der Usurpation und der Aggression verhält, Klammer auf Taiwan, Ausrufezeichen, tun wir auf der anderen Seite so, dass wir auch was tun, wohl wissen, dass da nichts mehr rauskommt?
Also ich denke schon, dass China da so einen Kontrastpunkt setzen will, ne? Also wir, während auf G7 aggressive Töne gespuckt werden, aus chinesischer Lesart jetzt, sind wir die große Friedensnation, die versucht, in Europa einen schwelenden Konflikt zu lösen. Und tatsächlich, dieses Programm deutet darauf hin, ne? Brüssel, Warschau, alles Städte und Regierungen, die mit dem Konflikt zu tun haben, wo das ein großes Thema auf der Agenda ist. Und hier will China sich als ehrlicher Makler präsentieren.
Während sich die G7 gerade treffen und über den Diamantenhandel beispielsweise, der für die Russen schwerer gemacht werden soll, damit sie aus dem Geld keine Waffen und auch den Krieg nicht mehr finanzieren können. Während der also stattfindet, wird China auch genau dahin gucken. Offensichtlich fürchtet man sich in China ja auch vor Wirtschaftssanktionen. Spielt das eine Rolle?
Also ob ich das fürchten nennen würde, weiß ich nicht. Aber natürlich ist denn das nicht recht. Sekundäre Sanktionen können ja in alle Richtungen für die chinesische Wirtschaft negative Folgen haben. Insofern will man das natürlich so gut es geht vermeiden. Geht ja auch da in die Richtung jetzt gerade sehr stark in die EU an und sagt hier, das könnt ihr doch nicht machen. Die haben offen da mit einer Verschlechterung der Beziehungen zur EU gedroht. Also ich denke, das ist schon was China auf keinen Fall will, Sekundärsanktionen. Das würde natürlich trotzdem dort die Wirtschaft jetzt wenn man jetzt nur an diese Sanktionen in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg denkt, nicht zerstören oder ernsthaft gefährden. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein ernstes Problem für China. Also die USA haben ja schon Sanktionen gegen China erlassen, auch gerade in diesem Tech-Bereich. Und das ist ein Bereich, wo China teilweise noch sehr stark abhängig ist, einfach von ausländischen Zulieferungen, von Kontakten mit ausländischen Produzenten. Und da sind natürlich Sanktionen in solchen Bereichen wie Halbleiter oder so für China alles andere als gut.
Wie würden Sie denn überhaupt das Verhältnis zwischen China und Russland beschreiben? Also es wird ja mehr oder weniger immer wieder gemutmaßt, dass die beiden im Grunde genommen ein Interesse haben, nämlich Geltungsvorsprung vor den USA, und dann mal gucken, wer es danach wird.
Also China und Russland sind natürlich eng verbunden, einmal durch dieses Abkommen, was sie da vor ein paar Jahren abgeschlossen haben, ewige Freundschaft oder so, von sowas war da die Rede. Dann kennen sich Xi Jinping und Putin sehr gut, sind auch ähnliche Generationen, haben, glaube ich, ähnliche Vorstellungen von, wie so eine Regierung funktionieren muss, nämlich autoritär. Es ist aber im Moment natürlich so, dass China so eine sehr starke Position hat gegenüber Russland. Russland hängt, um diesen Krieg weiterführen zu können, unter anderem auch ab davon, dass die Wirtschaftsbeziehungen mit China weiter funktionieren. Und wir sehen ja, dass China im Moment sehr viel Gas aus Russland kauft und Öl und auch sehr viel nach Russland liefert. Diese besagten Elektronikkomponenten, von denen dann die USA immer wieder sagen, könnte auch Dual Use sein. Also die so auf der wirtschaftlichen Ebene braucht Russland im Moment China sicherlich mehr als umgekehrt. Mhm. Zur chinesischen Haltung zu Russland muss man sagen, ja, die reden da von ewiger Freundschaft und so. Es ist aber auch anzunehmen, dass die jetzt nicht, wenn Putin zur Last wird für China, also mal angenommen, es sieht so aus, als würde er den Krieg verlieren, sage ich jetzt mal ganz plump, dann würde China wahrscheinlich sich da schon distanzieren und zusehen, dass es da nicht reingezogen wird und am Ende dann eben als ähnlicher Verlierer dasteht. Ne? Mhm. China hat einfach weltweit eigene Interessen, die sind auf Wirtschaftswachstum gerichtet und auch auf politischen Einfluss, und da würde man sich natürlich ungern von Russland irgendwie zurückhalten lassen. Ne?
Wo Sie gerade den Dual Use angesprochen hatten, also sozusagen den doppelten Nutzen, sowohl militärisch als auch zivile Nutzen, das ist ja beim Hamburger Hafen offensichtlich nicht der Fall. Also da steht der chinesischen, dem chinesischen Einstieg ja offensichtlich nichts mehr im Wege. Trotzdem ist es ja eine geostrategische Entscheidung, die China nicht nur auf Sri Lanka und in Afrika, sondern auch in Südamerika und überall auf der Welt trifft. Warum ist man in Deutschland da mehr oder weniger doch so lässig?
Na, in Deutschland versucht man halt da sehr differenziert dran zu gehen, und halt wirklich jedes Projekt einzeln anzugucken und zu sagen, also und wirklich darauf zu untersuchen, ist das jetzt hier in so einem kritischen Bereich, dass wir die Investition oder die Zusammenarbeit unterbinden sollten oder eben nicht. Und beim Hamburger Hafen ist ja dann die Entscheidung offenbar so ausgegangen, dass man gesagt hat, das Investment ist nicht kritisch. Das muss man dann halt erstmal so hinnehmen. Ne? Also es passt aber so ein bisschen auch in diese Strategie, die Frau von der Leyen annonciert hat kürzlich in ihrer ersten großen China-politischen Rede. Sie hat da von De-Risking gesprochen, also Risikominimierung. Mhm. Und das heißt, dass man halt nicht prinzipiell sagt, alles, was wir mit China machen, ist gefährlich, das geht nicht, sondern man guckt wirklich von Fall zu Fall, wo müssen wir Risiken reduzieren. Und dann wäre natürlich der wichtige nächste Schritt, und das steht, glaube ich, in vielerlei Hinsicht noch aus, wie reduzieren wir die Risiken?
Welche Motive und Interessen leiten China, wenn es die Rolle eines Vermittlers einnimmt? Zur Europareise des Sonderbeauftragten Li Hui, unter anderem in die Ukraine, war das Claudia Wessling, Expertin am Mercator-Institut für China-Studien und dort für europäisch-chinesische Beziehungen zuständig. Frau Wessling, ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Danke fürs Gespräch.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Ich danke Ihnen.
Tschüssi.
Ciao.